Es ist uns eine große Freude und Gnade, Sie und euch alle an diesem Morgen, dem Freitag, dem 14. Februar 2014, hier in Haus Felsengrund in Bad Teinach, Zafelstein, und besonders unseren lieben Bruder Professor Dr. Armin Scherschin hier zu begrüßen, in dem wunderbaren Namen Jesu, zu dem hin wir versammelt sein dürfen, mit seinem Wort aus Hebräer 5 bzw. 4, Vers 14 und 15. Hebräer 5 bzw. 4, Vers 14 und 15. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesum, den Sohn Gottes, der gen Himmel gefahren ist, so lasset uns halten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte Mitleiden haben mit unseren Schwachheiten, sondern der versucht ist allenthalben, gleich wie wir, doch ohne Sünde. Lasst uns aufstehen und ihm diesen Morgen und diesen Tag übergeben und dieses Kolleg. Du großer hoher Priester, unser Herr Jesus Christus, wie danken wir dir, dass du bereit warst, die Herrlichkeit beim Vater, die dir gehörte, zu verlassen um unsertwillen, um unser großer hoher Priester zu werden, der den Tod überwunden hat und jetzt als Sieger über Sünde, Teufel und Tod zur Rechten des Vaters für uns eintrittst. Wir danken dir. Ja, wir wissen nicht, was und nicht wie wir beten sollen, aber du vertrittst uns und hast uns deinen Heiligen Geist gegeben, dass wir beten dürfen, hast uns dein teures Blut gegeben, dass wir durch dich, Gott, den ewigen Schöpfer, unseren Vater nennen dürfen. Und verstehst uns in allem, weil du unser Fleisch und Blut angenommen hast, um alle unsere Sünden mit deinem reinen Leben und ausgeschütteten Blut an dem Fluchholz zu sühnen. Wir beten dich an und danken dir, dass du dich uns geoffenbart hast, damit unsere Gemeinschaft mit dir noch immer inniger wird. Wir zunehmen an allem Erkenntnis, an aller Erkenntnis und allem Empfindungsvermögen der Liebe, wie du es sagst. So danken wir dir, dass wir jetzt hier in Freiheit zusammenkommen dürfen. Segne auch und grüße alle unsere Geschwister in der Folter, in der Gefangenschaft, in der Trübsal. Hilf deinen Elenden weltweit herrlich. Und sei auch uns jetzt nah, sei unser Lehrer, rede du selber zu uns. Wir übergeben dir dieses ganze Seminar, dieses ganze Kolleg, dass du den Namen des Vaters heiligst in unseren Herzen und deinen Jesusnamen, deinen kostbaren Jesusnamen verherrlichst in jedem von uns. Dass du auch die Einzelnen gut hierher bringst, segne ihren Ausgang zu Hause, ihren Eingang hier und vermehre deinen Ruhm durch uns, um deines Namens willen. Wir danken dir dafür. Amen.
Thank you.
freuen wir uns, dass wir auch die wertvolle Literatur von unserem lieben Bruder Professor Dr. Armin Schärschin anbieten dürfen. Wie zuverlässig ist die Bibel? Herzliche Empfehlung. Du hast damals schon ein kleines Büchlein rausgegeben gegen die historisch-kritische Methode. Da haben wir uns sehr gefreut. Studien zur Theologie und Bibel, christologische Hermeneutik. Das hat doch schon Martin Luther gesagt, dass wir in der Heiligen Schrift das sehen, wer der Herr Jesus ist. Ja, Christus, christologische Hermeneutik, dass wir die Bibel vom Herrn Jesus aus verstehen, durch den Heiligen Geist verstehen, ihn in allem sehen. Dann die Bibel im Griff, Fragezeichen, historisch-kritische Denkweise und biblische Theologie. Wie wichtig ist dieses Thema? Und Evangelium und Kulturrevolution. Ich kenne es noch nicht, aber ich empfehle es herzlich. Es ist sicher wichtig, dass wir sehen, was Gott wirkt durch sein Wort mitten in unserer Kultur und in den weltweiten Kulturen. Alles muss ja ihm dienen. Das Natürliche hat er gegeben, um es durch das Kreuz von Golgatha für die Ewigkeit gültig zu machen. Das ist wunderbar. Und dann möchte ich ganz besonders empfehlen, ich habe sie selber auch noch nicht, die Kirchengeschichte, 2000 Jahre Kirchengeschichte. Es ist so wichtig, dass wir wissen, dass wir nicht die Ersten sind, die den Herrn erkannt haben, sondern dass vor uns Gott schon viele, ja 2000 Jahre viele Brüder und Schwestern erweckt hat, die ihn erkannt haben, die Licht hatten über sein Wort und in deren Spuren wir gehen dürfen. Wie heißt das Hohelied 1, Vers 8, als die Braut den Bräutigam fragt, wo kann ich dich finden? Gehe den Spuren der Schafe nach. Das findet ihr in der Kirchengeschichte und wir freuen uns, dass sie dieses Buch für uns oder für die Christenheit verfasst haben und ich möchte es euch herzlichst empfehlen. Heute das 7. Love Kolleg durchführen durch Gottes große Gnade. Mancher fragt vielleicht, was bedeutet das? Love ist eine Abkürzung für lehret alle Völker. Es ist ja der letzte Auftrag unseres Herrn Jesus, bevor er in den Himmel fuhr, an seine Gemeinde, dass das, was er auf Golgatha vollbracht hat, dieses Meisterwerk Gottes, dieses Sühnwerk, alle erfahren. Und darum liegt es uns am Herzen, dass auch durch dieses Seminar die gesunde Lehre der Schrift in die Herzen hineinkommt, in die Herzen der Kinder Gottes, damit noch viele den Weg zum Herrn Jesus finden. Und es wurde mir auch zu einem besonderen Anliegen, wie es in Richter 5, Vers 9 heißt, in diesem wunderbaren Lied Deborahs, mein Herz ist mit den Edlen meines Volkes, mit denen, die Verantwortung tragen. Wir brauchen das heute vielleicht mehr als je zuvor. Es ist eine schwere Zeit zu regieren. Mancher wirft das Handtuch, auch in der Politik, in der Forschung, weil alles so verpolitisiert und vermerkatisiert ist, dass alles nur noch ums Geld geht, weil die Welt eben das System Satans geworden ist. Aber mitten darin hat er seine Gläubigen und für die wollen wir ein Segen sein, dass sie in dieser Zeit, wo die Lüge überhand nimmt, wo die Ungerechtigkeit überhand nimmt, wo die Liebe erkaltet, dass da Kinder Gottes an leitenden Stellen sind und Positionen, die den Herrn Jesus weitergeben durch Wesen, Wandel und Wort. Und nun freue ich mich ganz besonders, dass unser lieber Bruder Professor Dr. Armin Scherschin zugesagt hat, in diesem Kolleg uns zu dienen mit dem Wort. Wir kennen uns von über 40 Jahren her, als er die Freizeit geleitet hat in Pura, mit uns Studenten zusammen, mit uns Theologiestudenten zusammen. Und es ist mir in guter Erinnerung und ich freue mich darum ganz besonders, dass wir nach über 40 Jahren uns hier wiedersehen dürfen. Er war 40 Jahre Prorektor und Professor an der STH, der staatlich unabhängigen Hochschule in Basel. Und darum ist es eine besondere Freude, dass er jetzt hier ist, weil dort wird auf der Grundlage, die Bibel legt die Bibel aus, die Bibel ist Gottes Wort und nicht nur enthält oder ist nicht Gottes Wort, wie es an den Unis gelehrt wird, sondern dass dort die Bibel treu gelehrt wird. Darum sind wir besonders dankbar, dass er sich freigenommen hat und gekommen ist. Er hat bei Professor Dr. Walter Künneth in Erlangen promoviert. Er studierte Theologie in Zürich, Bethel, Marburg und Erlangen. Und von 1974 bis 2008 war er Pfarrer und Dekan der Zürcher Landeskirche und von 1973 bis 2013 Dozent und Professor für historische und praktische Theologie an der STH Basel. Und wir sind dem Herrn sehr dankbar und dass er auch weiter unter Studenten dient, jetzt in einer nächsten Freizeit im März dann in Moscha, wo viele Studenten zusammenkommen und sich angemeldet haben. Und so wünschen wir dir in ganz besonderer Weise Gottes reichen Segen, auch deiner lieben Frau, liebe Grüße. Und ich möchte es schon jetzt zum Anfang sagen, wir haben vorne und hinten ja ein Dankopferbox aufstellen dürfen und können. Wer Freude hat und dem es möglich ist, möge auch für unseren lieben Bruder dann einlegen. Und nun lasst uns aufschlagen, Matthäus Kapitel 4. Das Thema dieses Kolleg ist ja Christus bekennen in der frühen Kirche, zur Zeit der Reformation und im Horizont des 20. und 21. Jahrhunderts. Und mir war es wichtig, das Thema zusammenzufassen bzw. einzuleiten mit dem Wort des Herrn Jesus, durch das er Sieg hatte in den Versuchungen, die uns alle betreffen. Es steht geschrieben. Und darum lasst uns Matthäus 4 jetzt lesen, die Versuchung Jesu. Und wir bitten dich wieder neu, unser Vater im Himmel, im Namen Jesu, öffne uns die Augen, dass wir sehen die Wunder an deinem Wort. Amen. Da ward Jesus vom Geist in die Wüste geführt, auf dass er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Und er antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so lass dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir Befehl tun, und sie werden dich auf den Händen tragen, auf dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, so du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Hebe dich weg von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten Gott deinen Herrn und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten die Engel zu ihm und dienten ihm. Und wir schlagen auch noch auf Markus 1, die Verse 12 und 13. Und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste, und er war allda in der Wüste 40 Tage und ward versucht von dem Satan und war bei den Tieren, und die Engel dienten ihm. Und noch Lukas, Kapitel 4, die Verse 1 bis 14. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kam wieder von dem Jordan und ward vom Geist in die Wüste geführt und ward 40 Tage lang von dem Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen. Und da sie ein Ende hatten, hungerte ihn danach. Der Teufel aber sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich zu dem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Und der Teufel führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick und sprach zu ihm: Alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben, und ich gebe sie, welchem ich will. So du nun mich willst anbeten, so soll es alles dein sein. Jesus antwortete ihm und sprach: Es steht geschrieben, du sollst Gott deinen Herrn anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn gen Jerusalem und stellte ihn auf des Tempels Zinne und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so lass dich von hinnen hinunter, denn es steht geschrieben, er wird befehlen seinen Engeln von dir, dass sie dich bewahren und auf den Händen tragen, auf dass du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stoßest. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es ist gesagt, du sollst Gott deinen Herrn nicht versuchen. Und da der Teufel alle Versuchung vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Und Jesus kam wieder in des Geistes Kraft nach Galiläa. Und das Gerücht erscholl von ihm durch alle umliegenden Orte. Der Heilige Geist offenbart uns hier den dritten Wendepunkt in der Mission unseres Herrn Jesus Christus. Nach seiner Geburt, er war ja schon bei Gott als Gott, bevor er geboren wurde, bevor er Fleisch und Blut annahm. Er blieb auch Gott, als er Mensch wurde. Aber das war der erste Wendepunkt in seinem Leben. Dann folgte seine Taufe. Und dann an der Schwelle zum dritten Wendepunkt, an der Schwelle zu seinem Werk der 3 Jahre, zu seinem Sühnwerk, die mit den 3 Jahren seines öffentlichen Dienstes begann, kam er in Konflikt mit dem Erzfeind des Menschengeschlechts. Das war nicht die erste Begegnung überhaupt mit dem Feind. All die 30 Jahre waren Jahre des Konflikts gewesen. Zweifellos war der Herr Jesus, der wie ein Mensch wurde wie wir, immer wieder angefochten. Und Gedanken, wie bei uns, versuchten ihn gewiss, wie auch Adam versucht wurde. Motive auf Gottes Herz zu werfen, dass er doch nicht so gut sei. Wenn er da 30 Jahre an der Hobelbank saß und seinen Beruf ausgeführt hat, da gab es gewiss in Nazareth ähnliche Fragen wie die, die im Garten Eden ihm erlaubt waren, zu fragen: Sollte Gott gesagt haben? Der letzte Adam, der Herr Jesus, war durch die Erfahrung der Jahre vertraut mit der Methode von Attacke des Feindes, die im Ruin des ersten Adam geendet hatte. Vielleicht war ihm der Vorschlag gemacht worden, dass der Wille Gottes eigensinnig sei. Ich erinnere mich noch gut, in meinem ersten Semester in Frankfurt in Bibelkunde wurde uns das gesagt: Gott hat Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben, weil er sie nicht bei sich haben wollte. Er gönnte es ihnen nicht. Da war ein Mensch eingegangen auf die Lüge des Feindes, sollte Gott gesagt haben. Diese Anfechtungen hat vielleicht auch der Herr Jesus erlebt, dass Gott vielleicht gar nicht sein guter Vater ist, wenn er ihn 30 Jahre lang dort in seinem irdischen Beruf ließ, obwohl er doch ein großes Werk zu vollbringen hatte. Es ging ihm sicher ähnlich wie uns. Kein Tag war vergangen, an dem er nicht Objekt von Versuchung gewesen war. Von der Versuchung unseres Herrn Jesus zu denken, als sei sie die erste und erschöpfend, bei jener speziellen Gelegenheit in der Wüste, von der wir eben gelesen haben, bedeutet die Jahre in Nazareth und die volle Bedeutung der Wüstenerfahrung völlig missverstanden zu haben. Während jener 30 Jahre in der Abgeschiedenheit seines persönlichen Lebens, in seiner Familie und in seinem Beruf, seinem Handwerksberuf, war er unaufhörlich siegreich. Versucht wie wir, doch ohne Sünde. Und dann bei seiner Taufe, bei dem zweiten Wendepunkt in seinem Leben, waren die geöffneten Himmel, die herabsteigende Taube und die göttliche Stimme, jede für sich und alle zusammen, bedeutsam hinsichtlich der Vollkommenheit der 30 Jahre, von dem absoluten Sieg, den unser Herr Jesus gewonnen hatte über alle Attacken des Feindes. In allem, wo der Feind ihm begegnete, in allen Versuchungen, in jeder Hinsicht, hatte er triumphiert als Mensch. In allen Versuchungen, die zu privatem, persönlichem, häuslichem, familiärem Leben gehören. Darum hatte Gott gesagt, an dir habe ich mein Wohlgefallen. Darum öffnete sich der Himmel, darum kam der Heilige Geist in Form einer Taube herab, denn er war siegreich gewesen. Und er blieb in der gleichen Salbung, als er in die 3 Jahre seines öffentlichen Dienstes schritt. Und da tritt er nun ein, in die 3 Jahre von öffentlichem Dienst, und er trifft den Feind des Geschlechts, den Feind der Menschheit, im höchsten Konflikt all seines Versuchtwerdens. Das heißt, Satan begegnete ihm nun persönlich in dem nackten Horror und Schrecken, in der furchtbaren Stärke und Kraft, die er hatte. Er war ja der Luzifer. Gott hatte ihn eingesetzt, hat ihm eine große Position gegeben. Aller Wahrscheinlichkeit nach war da nie zuvor solch eine Attacke, und auch nie wieder ist uns in der Schrift eine solche Versuchung geschrieben, der Herr Jesus begegnete. Nach dieser Erfahrung, nach dieser Wüstenerfahrung, nach dieser Versuchung, speziellen Versuchung durch den Feind, ist die Haltung Christi gegenüber Satan und all seinen Sendboten die des Siegers gegenüber dem Besiegten. Nie wieder wird er gesehen an dem Ort der Versuchung auf demselben speziellen Weg. Ja, durch Petrus wurde er wieder versucht. Das widerfahre dir nur nicht, dass du an das Kreuz gehst. Und auch im Garten Gethsemane, als er mit dem Tode rang und der Feind wollte, dass er sein Leben nicht am Kreuz, an dem Fluchholz gibt, sondern schon vorher, was keine Sühne gewesen wäre. Aber der Sieg, der in der Wüste gewonnen wurde, ist unverkennbar die Quelle von Stärke in seinen folgenden Erfahrungen. Der Herr Jesus ging siegreich durch die Versuchung und konnte so in seinem 3-jährigen öffentlichen Dienst Kranke heilen, Teufel austreiben, Tote auferwecken. Die Attacke des Feindes ist direkt gegen ihn gerichtet, und zwar angesichts seines bevorstehenden Dienstes. Die Heimtücke des Feindes wird offenbar in dem, dass sie gerichtet ist gegen 3 Aspekte von siegreichem Dienst. Um Gott zu dienen, muss starke Mannhaftigkeit da sein, die Gott dem Diener geben will. In Ausführung der göttlichen Hochziele, wie sagte Herr Jesus in der Bergpredigt, ihr sollt vollkommen sein, wie mein Vater im Himmel vollkommen ist. Die Welt hat genug von dem niedrigen Niveau, in dem sie selber ist, oder auch einem getäuschten hohen Niveau. Aber Gott will seine Art, seine göttliche Herrlichkeit, Schönheit, Ordnung. In seiner Ordnung spiegelt sich seine Schönheit wieder. Und darum sagt David auch, wenn ich deine Ordnungen betrachte, stehe ich auf des Nachts, um dich anzubeten. diese Makellosigkeit, diese Hochziele, dieses Exzellente, Edle, Erhabene, wie wir es auch bei Königin Esther gesehen haben, dieses Meisterhafte, dieses hat er gelegt in seinen Diener und es muss durch Prüfung bewährt werden. Also die Mannhaftigkeit schenkt Gott seinen Dienern. Dann muss da unbedingtes Vertrauen sein in Gott. Das ist das Zweite, was der Diener Gottes haben soll, was ihn auszeichnet, dass er zufrieden ist mit dem, wie Gott sein Leben anordnet, einrichtet und dass er es verweigert mit aller Kraft seines Geistes und seiner Seele, Gott zu versuchen durch falsche Helden. Die zweite Versuchung zielte listig darauf, dieses Vertrauen niederzubrechen, niederzuschlagen und wie bei dem ersten Adam Zweifel an Gott in sein Herz zu säen. Und das dritte, was zu einem Diener Gottes gehört, was der Feind hier antasten durfte, der Knecht Gottes muss die Methoden Gottes akzeptieren, Gottes Werk auf Gottes Weise zu tun, was auch immer es ihn kostet, komme ich um, so komme ich um, Esther 4, Vers 16, wenn nur Gottes Name geheiligt wird und der Name Jesu verherrlicht wird und er als der Gekreuzigte im Zentrum steht, das Lamm mitten im Thron, das Lamm mitten in der Welt- und Heilsgeschichte, das Lamm mitten in deinem Herzen und Geist. Die letzte Versuchung war ein Vorschlag, dass ein göttliches Ziel, nämlich alle Reiche der Welt, durch eine andere Methode als die göttliche erreicht werden sollte. Und jetzt wollen wir einmal Punkt für Punkt anhand dieser drei Evangelien durchgehen, die Zeit der Versuchung, den Ort der Versuchung, den Handelnden der Versuchung und die Bedeutung der Versuchung. Für die Absicht dieses Studiums haben wir diese drei Evangelien gelesen, Matthäus, Markus und Lukas. Johannes hat nämlich keinen Bericht von der Versuchung, weil sein Evangelium hauptsächlich die Gottheit Jesu berichtet. Und Gott kann nicht versucht werden. Darum hatte der Herr Jesus noch am Kreuz, als er die bittersten Leiden für uns durchlitt, Maria Johannes anvertraut und Johannes Maria. Da konnte Johannes von Maria das Tiefste hören über den Herrn Jesus und wurde darum auch der Apostel der Liebe. Alle wurden gleich geliebt vom Herrn Jesus, aber darum wurde er genannt oder er nannte sich selber so, der Jünger, den Jesus liebte. Nicht der Jesus liebte, den Jesus liebte. Er erkannte wie kein anderer, wie sehr er geliebt war. Darum war er auch der Einzige, der die Kraft hatte, am Fluchholz Golgatha bei dem Herrn Jesus zu bleiben. Dann die Zeit der Versuchung. Wann wurde der Herr Jesus versucht? Matthäus eröffnet die Geschichte mit dem Wort dann. Markus benutzt in diesem Zusammenhang das Wort, das charakteristische Wort für sein Evangelium, alsbald, alsbald. Er berichtet ja, den Herrn Jesus offenbart er als Knecht, der immer sofort, ganz gleich und gern, dem Vater im Himmel gehorsam war. Lukas öffnet mit den Worten und. Dann, Matthäus, alsbald, geradewegs, Markus und Lukas und. Diese drei Konjunktionen, diese drei Worte zeigen die Verbindung der Versuchung mit dem, was vorangegangen war, mit der Taufe Jesu, und markieren so mit großer Bestimmtheit ihre Zeit, unmittelbar nach der Taufe. Dann wurde Jesus von dem Geist geführt, Matthäus 4, Vers 1. Wann? Sofort nach der Taufe, mit der göttlichen Attestation: Dies ist mein lieber Sohn, der 30 Jahre ohne Sünde seine Kindheit, seine Jugend und sein junges Mannesalter verbracht hat. über dem das Zeugnis lag aus Lukas 2, er fand Gnade bei Gott und den Menschen. Dann Markus, und alsbald führte ihn der Geist weg, Markus 1, Vers 12. Hier ist die Betonung noch größer bezüglich der Tatsache, dass die Versuchung sofort folgte auf die Taufe. Und Lukas sagt, und Jesus ward geführt vom Geist in die Wüste für 40 Tage. Das und markiert die Kontinuität. So war die erste Handlung der neuen Phase des Dienstes die von Versuchen und Prüfen des Knechtes Jesus Christus und sein vollkommener Sieg über den Feind. Gott hatte die erste Phase des Werkes als bewährt versiegelt. Dies ist mein lieber Sohn. Der salbende Geist hatte angezeigt, die volle Bereitschaft, Vorbereitung und Ausrüstung des Herrn Jesus für die Zukunft. Der geöffnete Himmel zeigte, Gott ist ganz in Übereinstimmung mit seinem Sohn, weil sein Sohn in ganzer Übereinstimmung mit seinem Vater war. Und der salbende Geist zeigte, der Herr Jesus ist ganz vorbereitet und ausgerüstet für die Zukunft. Und er ging in der gleichen Demut weiter in die größte Etappe seines Lebens. Sein Vorläufer Johannes hatte in ihm den König erkannt, von dessen Kommen er zu der versammelten Menge an dem Flussufer geredet hatte. Alle Umstände der Taufe müssen für das Herz Christi voller Genugtuung gewesen sein, voller Freude, dass dieses Ja Gottes, dieses Echo der Ewigkeit über ihm lag. Und nun in der bewussten Stärke von Sieg, den er schon hinter sich hatte, 30 Jahre lang im normalen alltäglichen Leben, im Beruf, in der Familie, in der bewussten Stärke von Sieg, der schon hinter ihm lag, geht er hinüber in die Dunkelheit und Einsamkeit der Wüste, um versucht zu werden und um durch die Versuchung seine Stärke und Reinheit zu erweisen. Und dann der Ort der Versuchung. Wo wurde er versucht? Auch bezüglich des Ortes lasst uns wieder die dreifache Beschreibung betrachten. Matthäus sagt, hinein in die Wüste. Matthäus 4, Vers 1. Markus 1, Vers 12. Weg in die Wüste. Also weg vom Jordan in die Wüste. Lukas sagt, in die Wüste. Lukas 4, Vers 2. Wir wollen kurz betrachten, wo wurde der erste Adam versucht und wo der zweite Adam, beziehungsweise der letzte Adam. Es ist verkehrt zu sagen, der zweite. Es gibt nämlich keinen weiteren. Es ist der letzte Adam. Lesen wir 1. Korinther 15, Vers 47 und 45. Bei allen drei Evangelisten sehen wir, dass der Heilige Geist ganz klar zeigt, in der Wüste erfuhr der letzte Adam seine Versuchung. Jesus steht jetzt da als der andere Mensch und als der letzte Adam. Zu oft wird von ihm gesprochen als von dem zweiten Adam. Aber die Schrift gebraucht diesen Ausdruck nicht. Sie spricht vom letzten Adam. Der erste Adam war das Haupt der Menschheit. Der letzte Adam ist das Haupt der Menschheit und er ist der letzte. Es wird kein neues und kein anderes Haupt mehr geben. Und es wird auch keine andere Rasse geben, ja, wie heute die Menschen noch andere suchen auf den verschiedenen Sternen und dorthin schon Reisen gebucht haben. Nein, der Herr Jesus ist der letzte Adam für die Menschheit, als Repräsentant für eine neue Menschheit. Es gibt keine neue Familie oder keine neue Rasse oder Gattung, keine neue Abteilung. Er ist das Haupt der neuen Menschheit. Der letzte Adam nun, indem er in die Prüfung, in die Versuchung eintritt, geht in die Wüste, in die Wildnis, in den Einzelkampf mit dem Feind. In einsamen Kampf und in Einzelkampf mit dem Feind. Kein anderer Gegner als der Fürst der Heere des Bösen stand ihm hier gegenüber und kein anderer Freund als Gott, in dessen Hand sein Atem ist und dem alle seine Wege gehören, ist mit ihm. Die Wildnis ist der Ort von unmittelbarem Handeln mit dem Teufel. Alle sekundären Dinge sind beiseite gestreift, weggetan. Es ist interessant, gegenüberzustellen die Umstände, unter denen der zweite Mensch, der letzte Adam, der Versuchung begegnet, und die, unter denen der erste Mensch und erste Adam ihnen begegnete. Jesus stand inmitten von Umständen, die weit unvorteilhafter und ungünstiger waren als die bei dem ersten Adam. In jedem Fall war da ein vollkommener Mensch, in Eden ein Mensch, den Gott gemacht hatte, in der Wüste ein Mensch, den Gott geboren hatte. Der erste war in Eden inmitten von Umständen von Schönheit und Fülle und Überfluss, an einem Ort, wo es keinen Mangel gab und wo es alles gab, was die von Gott geschaffene Natur des Menschen befriedigte. Adam und Eva waren die glücklichsten, gesündesten Menschen. Sie spiegelten wieder den vollkommenen Menschen, wie Gott ihn gemacht hatte. Sehr gut war sein Urteil nach der Schöpfung des Menschen. Der letzte Adam, der andere Mensch, war in der Wildnis, in Umgebungen von Unfruchtbarkeit und Armut und Hunger nach dem Brot, das verdirbt. Markus fügt noch etwas Besonderes hinzu. Wir haben es gelesen in Vers 13, Kapitel 1. Er war mit den umherstreifenden wilden Tieren. Das heißt, da war eine Kameradschaft in der Wüste zwischen dem Herrn Jesus, dem wahren Gott, dem wahren Menschen und ihnen, den wilden Tieren. Sogar die wilden Tiere erkannten in diesem vollkommenen Menschen den Millenniumsmenschen, den vollkommenen, ohne Sünde, und sie verloren ihre Wildheit. Es wird erinnert an Jesaja 11, Vers 6 bis 8 und Jesaja 65, Vers 25. Mitten an dem Ort des Konflikts war eine herrliche Vorschattung von dem Tag, wenn das Lamm mit dem Löwen zusammenweiden wird. Und wenn all die wunderbaren Prophezeiungen, die Gemeinschaft des Menschen mit und unter der Herrschaft über die niedrigeren Formen der Schöpfung realisiert werden. Er machte sogar die Wüste blühend mit einer Herrlichkeit, die noch vor ihm lag, durch die Gemeinschaft mit den Tieren, mit den wilden Tieren. Und dann wer ist der Versucher? Matthäus sagt, um versucht zu werden von dem Teufel. Markus, versucht vom Satan, Widersacher. Teufel bedeutet Diabolos, Durcheinanderbringer, Verleumder. Satan, das hebräische Wort, Gegner. Und Lukas, versucht vom Teufel. Die Betonung liegt hier auf der Tatsache, dass in der Wüstenerfahrung Jesus von Angesicht zu Angesicht mit dem Fürsten der Macht der Luft kam, mit dem Gott dieser Welt, mit Luzifer, dem Sohn des Morgens, der gefallen war von seinem hohen Status des ersten Ranges im Himmel und nun Führer war der Heere der Finsternis. Einer der Hauptwerte dieses Berichts der Versuchung liegt in der Tatsache, dass Jesus hier Satan mit all seinen Nachfolgern ans Licht zog. Er offenbarte in der Wüste die Wirklichkeit der Persönlichkeit Satans und die Methode seines Wirkens, damit uns allen nicht unbewusst ist, was der Feind im Schilde führt und wie er wirkt, damit wir gewappnet sind, durch den Sieg des Herrn Jesus auch Sieg zu haben. Die Persönlichkeit Satans zu leugnen bedeutet, die Schrift zu leugnen. Es ist darüber hinaus erkennbar, dass über die Menschlichkeit in einer Weise nachgedacht wird, die von dem ganzen Schema der Offenbarung nicht gerechtfertigt ist. wenn es keinen persönlichen Teufel gibt, dann sind all die furchtbaren Dinge, die wir in der Weltgeschichte erlebt haben und bis heute zunehmend erleben, all die Grausamkeiten, dann sind sie das Ergebnis der menschlichen Natur. Das ist aber nicht so. Böses ist nicht das natürliche Produkt von Gottes Menschheit. Wie hatte Gott gesagt, nachdem er Adam erschaffen hatte? Sehr gut. Das Böse ist nicht ein Prozess von Evolution. Dann würden, wenn wir das festhalten, diese Lehre festhalten würden, dann wäre es in der letzten Analyse so, dass wir Gott zum Urheber von Sünde machen. Aber das kann nicht sein, denn Gott ist Licht und Gott ist Liebe. Darum ist es klar, dass wenn man die Person Satans leugnet, dann löst man dieses Problem nicht. Der Mensch ist von Gott sehr gut erschaffen. Und die Entstehung des Bösen, es ist ein Geheimnis, aber die Schrift sagt doch, in Jesaja 14, Vers 12 bis 17 und Hesekiel 28, Vers 12 bis 17, dass der Teufel ein Lichtengel war und in Gottes Gegenwart weilte und um seiner Schönheit willen und weil er sich selbst etwas auf seine Klugheit einbildete, weil er sein wollte wie Gott, Jesaja 14, Vers 14, ich will dem Allerhöchsten gleich sein, dass er so zum Teufel wurde. Die Offenbarung Gottes bringt den Menschen nicht weiter zurück als bis zu dem Fall der Engel, was nur mit einem Satz gesagt ist in Judas 6, auch die Engel, die ihr Fürstentum nicht bewahrten, sondern verließen ihre Behausung, hat er behalten zum Gericht des großen Tages mit ewigen Banden in der Finsternis. Von diesem Fall her, schon bevor der Sündenfall auf dieser Erde geschah, kam die erste Bewegung von Bösem in menschliches Leben und der Ruin der Menschheitsfamilie. Das Haupt der neuen Familie, Jesus von Nazareth, geht zurück zu dem Punkt des Ursprungs des Bösen im Menschen und stellt sich gegenüber der Person, die das Haupt und der Kampfplatz dessen ist, der alles verursacht, wo wir uns gegenseitig beleidigen, verletzen, ärgern, verachten, schuldig werden, der Urheber aller Verbrechen, aller Lüge, aller Grausamkeit ist, der Verursacher aller Sünde. Der Herr Jesus, das Haupt der neuen Familie, stellt den Satan in der Wüste sich gegenüber. Und was bedeutet das nun? Was bedeutet die Versuchung? In Hinsicht auf die Bedeutung der Versuchung beziehen wir uns wieder auf die drei Berichte. Matthäus schreibt, dann wurde Jesus von dem Geist geleitet. Matthäus 4, Vers 1. Markus drückt es so aus, der Geist trieb ihn. Markus 1, Vers 12. Während Lukas erklärte, dass er vom Geist geleitet wurde. Lukas 4, Vers 1. Diese eine Tatsache, auf diese verschiedenen Weisen angekündigt, ist von höchster Wichtigkeit, um die wahre Bedeutung dieser Versuchung gut zu verstehen. Der Geist leitete ihn, der Geist trieb ihn, er wurde vom Geist geleitet. Das heißt, ein göttlicher Plan war dabei, ausgeführt zu werden. Die Versuchung in der Wüste ist also nicht zufällig passiert. Dass Jesus Satan begegnete und versucht wurde, war nicht etwas, was der Teufel arrangiert hatte, sondern es lag in Gottes Plan, dass Jesus jetzt mit dem Haupt des Bösen konfrontiert wurde, um hier ihn zu entlarven und zu entmachten, was dann am Kreuz auf Golgatha vollkommen geschah und was am Ende dieser Menschheitsgeschichte ausgeführt werden wird. Versuchung ist hier im göttlichen Plan und Absicht. Jesus ging in die Wüste unter der Führung des Heiligen Geistes, um den Teufel zu finden. Wenn der Teufel an diesem Tag hätte entfliehen können, hätte er es bestimmt getan. Manche meinen, dass der Feind Christus in eine Ecke getrieben hätte und ihn versucht. Aber nachdem wir diese drei Berichte der Evangelien gelesen haben, sehen wir die ganze göttliche Geschichte offenbart, dass die Fakten ganz anders waren. Gott ist vollkommener Mensch, durch den Geist geleitet, oder wie Markus es in seiner eigenen charakteristischen und kraftvollen Weise ausdrückt, getrieben vom Geist, geht hinab in die Wüste und zwingt den Gegner herauszustehen, frei von allen sekundären Dingen und in direkten Kampf einzutreten. Das ist nicht die Methode des Teufels. Er stellt immer etwas zwischen uns und sich, damit wir ihn nicht gleich durchschauen. Er versucht immer so zu kommen, dass wir nachher erschrecken und gar nicht wussten, dass er sich so verstellen kann. Wo immer möglich, verbirgt der Teufel seine eigene Persönlichkeit. Unseren ersten Eltern schlug er nicht vor, dass sie ihm dienen sollten, sondern dass sie sich selbst gefallen sollten. Die schöne Frucht, sie nicht gut zu genießen, dann wisst ihr alles, dann werdet ihr sein wie Gott. Sie sollten sich selbst gefallen. Und wir wissen, die Selbstgefälligkeit hat die Pharisäer dazu gebracht, das Volk aufzustacheln, dass sie schrien zu dem, der von Pilatus dreimal als unschuldig bezeugt wurde: Kreuzige ihn. Gottlob, der Herr Jesus hat diese Selbstgefälligkeit am Kreuz gerichtet. Jesus zog den Satan hinter allem hervor, mit dem er sich versteckt und verstecken wollte, und stellte ihn direkt vor sich, konfrontierte ihn direkt, damit er ein für alle Mal nicht durch Heimtücke, nicht durch Spitzfindigkeit, durch Verschlagenheit, durch Heimlichkeit einer irgendwie zweitrangigen Sache, sondern direkt sein Schlimmstes gegen eine reine Seele tun konnte. Nichts kann klarer sein als die einfache und vollständige Darlegung, wie Gott sie uns in seinem Wort, in diesen drei Berichten über die Versuchung des Herrn Jesus gibt. Matthäus behauptet nicht, dass durch den Geist in die Wüste geführt er vom Teufel versucht wurde, sondern dass er in die Wüste geführt wurde, um versucht zu werden vom Teufel. Markus fügt etwas weiteres Licht hinzu, indem er erklärt, er war in der Wüste 40 Tage lang versucht vom Satan, während Lukas dieselbe Tatsache erklärt mit einem noch größeren Detail. Er wurde vom Geist 40 Tage in die Wüste geführt und vom Teufel versucht. Zusammenfassend können wir sagen, über diese Versuchung des Herrn Jesus: Der letzte Adam, der andere Mensch, Jesus von Nazareth, wurde vom Geist in die Wüste geführt, um versucht zu werden vom Teufel. Er wurde während 40 Tagen von dem Teufel versucht. Während der ganzen Periode wurde er vom Geist geleitet. In der Versuchung wurde er vom Geist geleitet. Der Geist führte ihn zu dem Ort der Versuchung und der Geist war mit ihm durch den Prozess der Versuchung. Nicht in seiner Gottheit widerstand er, sondern in seiner vollkommenen Menschheit. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Menschheit ist jedoch niemals fähig, erfolgreich den Versuchungen Satans zu widerstehen, außer wenn er eine erste göttliche Absicht erfüllt, nämlich was macht den wahren Menschen aus? Der wahre Mensch betet. Der wahre Mensch ist abhängig von seinem Gott und so geführt zu sein durch den Geist Gottes. Jesus, der andere Mensch, der letzte Adam, der wahre Mensch, ging unter der Leitung des Geistes Gottes, abhängig von seinem Gott, durch diese Prüfung in der Wüste. So wurde der Mensch Jesus geführt durch den Geist in die Wüste und wurde geführt durch den Geist durch den ganzen Prozess der Versuchung. Hierin liegt die tiefe Bedeutung dieser besonderen Versuchung, dieser dritten Etappe, diesem dritten Wendepunkt in dem Leben des Menschen Jesus von Nazareth. Der andere Mensch, indem er unter der Leitung des Geistes handelte, ging in die Wüste und durch sein Kommen forderte er den Bösen heraus. So wie Gott bei Hiob Satan herausforderte: Hast du nicht Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Gott ist der Initiator, Gott ist der Regent und der Feind muss ihm Rechenschaft geben. Durch das Kommen des Herrn Jesus in die Wüste unter der Leitung des Geistes forderte er den Bösen heraus und indem er einfach unter der Führung jenes Geistes handelte, überwand er alle drei Versuchungen. In Zusammenfassung: Die Bedeutung der Versuchung kann erkannt werden, indem man das Ganze der Fakten, dem Bericht der Versuchung des ersten Adam gegenüberstellt. Der Teufel forderte den ersten Menschen heraus, Adam. Der andere Mensch, der letzte Adam, forderte den Teufel heraus. Der Teufel ruinierte den ersten Adam. Der letzte Adam verdarb, beraubte und plünderte, entlarvte und entmachtete den Teufel. Der erste Adam involvierte das ganze Menschengeschlecht in seine Niederlage. Der letzte Adam schloss die Menschheit in seinen Sieg ein. Der erste Adam stand als das Haupt der Familie und indem er fiel, zog er das ganze Geschlecht mit sich hinunter. Der letzte Adam stand als das Haupt einer neuen Menschheit und indem er siegte, erhöhte er jene Menschheit mit sich, die an ihn glauben. Das ist nicht das Bild des letzten Adam als einer, der nur tat, was der erste Adam tat. Er ging nicht an den Ort passiven Lebens, um ihr dann, als die Versuchung kam, zu widerstehen. Er ging aktiv durch die Leitung des Heiligen Geistes in die Prüfung und durch die Prüfung, um dann in der Macht des Geistes seinen Dienst zu beginnen in der Öffentlichkeit. Der andere Mensch hatte nicht nur der Versuchung zu widerstehen, als sie ihn angriff und überfiel um seinetwillen, sondern er musste den Versucher festhalten, zurückhalten, aufhalten, um ihn zu besiegen, und er bestrafte ihn für das Böse, das er tat, in dem Ruin des ersten Menschen. Wir wollen hier eine Pause machen, wir stehen auf und danken dem Herrn. Unser Vater im Himmel, wie danken wir dir, dass du uns durch dein Wort so klar offenbarst, deine Pläne, deine Souveränität, deine Herrschaft, deine Ordnung, deine Schönheit, deinen Sieg, deine Herrlichkeit in der Versuchung deines geliebten Sohnes, den du dann für uns an das Kreuz gegeben hast. Danke für deine Liebe und für dein Leiden für uns. Und so erkläre du selber uns die Versuchung Jesu, dein Wort. Verkläre dich uns um Jesu Willen und in Jesu Namen. Hab Dank dafür. Amen.